Station Karriere, der Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Operation Karriere, dem Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei operationkarriere.de und heute sprechen wir über ein sehr, sehr unschönes Thema. Denn viele Medizinstudierende werden während ihrer Ausbildung sexuell belästigt. Welche Ausmaße das Problem hat, hat jetzt eine Studie der BVMD, der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, untersucht. Dazu wurden mehr als 5.600 Studierende von 44 Universitäten in ganz Deutschland befragt. Das traurige Ergebnis? Mehr als 40% davon gaben an, selbst sexuelle Belästigung erlebt zu haben. Knapp die Hälfte hat entsprechende Vorfälle beobachtet. In welchen Situationen kommt es dazu? Und von wem geht die sexuelle Belästigung aus? Und sind bestimmte Fachgebiete besonders betroffen? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Michelle Förstel aus dem Autorenteam der Studie. Sie spricht auch darüber, warum Betroffene die Vorfälle viel zu oft nicht melden und was Fakultäten tun können, damit sich das ändert.
Operation Karriere – das Interview.
Ja, hallo Michelle, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren Operation Karriere Podcast. Du hast ein sehr, sehr interessantes Thema mitgebracht und zwar bist du Studienautorin zum Thema sexuelle Belästigung im Studium, was jetzt von der BVMD, der Bundesvereinigung der Medizinstudierenden in Deutschland, auch veröffentlicht wurde. Ich finde es total spannend, dass wir heute über dieses wichtige und irgendwie unschöne Thema miteinander sprechen. Lass uns mal starten. Wieso ist das dein Thema? Also wieso hast du dich entschieden, zum Thema sexuelle Belästigung im Medizinstudium zu forschen?
Ja, hallo Stefanie. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin damals in das Projekt gestartet, als ich noch Bundeskoordinatorin für Sexualität und Prävention bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland war. Und damals kam die Sabine Drossener und Maximilian Vogt auf uns als Bundesvertretung zu, weil sie schon vorher sich mit dem Thema beschäftigt haben und auch schon Forschung im kleinen Rahmen damit gemacht haben und haben uns gebeten, ob wir nicht Lust hätten, dann ein größeres Projekt zu starten. Und dann ist es einfach Kraft meines Amtes bei mir gelandet. Und es war ein Thema, mit dem ich schon auf lokaler Ebene mehrfach in Kontakt war, sodass ich mich da sehr gesehen habe und auch große Lust hatte, das ein bisschen strukturierter, organisierter und deutschlandweit anzugehen. Und so bin ich da reingestolpert und durfte dieses, ja, nicht schöne, aber sehr wichtige Projekt über die letzten 2 Jahre begleiten.
Dann erzähl mal ein bisschen was zu deiner Studie. Wie ist die konzipiert? Wie bist du vorgegangen?
Also wir haben eine deutschlandweite Befragung gemacht, die wir über die Kanäle der BVMD verbreitet haben. Das war eine Umfrage an Studierende, die wir auf Basis von Schönefeld et al., einer kleineren lokalen Studie, quasi weiterentwickelt haben. Wir haben dann sekundär auch die Fakultäten befragt. Das heißt, wir haben eine zweite Umfrage gemacht, die an alle medizinischen Fakultäten in Deutschland ging, die dann nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ war, die so ein bisschen die Meldestrukturen erforscht hat. Und die haben wir dann so miteinander verglichen, um uns anzuschauen, wie ist eigentlich die Lage in Deutschland und wie wird damit umgegangen.
Du hast eben schon angesprochen, ihr hattet eine Vorbildstudie. Gibt es denn noch mehr Forschung zu dem Thema oder gab es schon? Und was habt ihr jetzt anders gemacht als bei dem, was es bisher gab?
Also wenn wir jetzt nur für Deutschland sprechen, gibt es einige Studien, die auf lokaler Ebene schon stattgefunden haben, also an einzelnen Standorten, die untersucht haben, wie läuft es an Universität XY. Das Problem so ein bisschen war, es gab keine große Erhebung, die jetzt wirklich deutschlandweit sich das angeschaut hat. Das heißt, man hat immer nur Momentaufnahmen von einzelnen Fakultäten gehabt. Und wir sind jetzt die erste Erhebung, die es geschafft hat, sozusagen einen deutschlandweiten Umschwung zu machen und da auch eine hohe Fallzahl daraus zu generieren. Also wir haben 5.681 Rückmeldungen bekommen. Und das ermöglicht eben auch, Subgruppenanalysen zu machen und sich überhaupt mal genauer anzugucken, wie gehen Betroffene damit um, wie gehen nicht Betroffene damit um. Ein Problem, auf das wir zum Beispiel gestoßen sind, wenn wir uns andere Umfragen angeguckt haben, war, dass zum Beispiel männliche Studierende oft ganz ausgeklammert wurden oder nur super kleine Fallzahlen hatten, weil es einfach weniger männliche Studierende gibt und auch weniger Betroffene. Das zum Beispiel konnten wir jetzt erstmalig überhaupt so richtig mit reinnehmen, weil wir halt einfach eine größere Erhebung waren.
Vielen Dank. Ich sehe schon, ihr habt euch ganz, ganz viel Mühe gemacht, das wirklich gründlich zu untersuchen. Dann lass uns mal zu den Ergebnissen kommen. Was habt ihr rausgefunden zum Thema sexuelle Belästigung im Medizinstudium, auch in den verschiedenen Abschnitten des Medizinstudiums?
Also wir haben da so ein bisschen unterschieden in, wer ist selber betroffen als einzelne Person und was hat man beobachtet im Umfeld. Da gibt es nämlich Unterschiede. Man kann ja eine Situation beobachten und man kann selber von ihr betroffen sein. Das hat sich ein bisschen unterschieden. So waren 42% der TeilnehmerInnen bei uns betroffen und 49% ungefähr haben Fälle beobachtet. Was man aber bei der Sache beachten muss, ist, dass man eine konstante Zunahme über den Verlauf des Studiums hat, weil man natürlich auch in potenziell mehr gefährdete Situationen kommen kann. Und das konnten wir aufschlüsseln, indem wir quasi einfach unterteilt haben in die verschiedenen Abschnitte des Studiums. Und dann hat man gesehen, dass in der Vorklinik in Anführungsstrichen nur 30% der TeilnehmerInnen betroffen waren. Das hat dann im klinischen Studienabschnitt zugenommen auf 47% und im PJ letztendlich waren 66% der Leute betroffen, also 2 von 3 Personen. Wenn man das Ganze dann nochmal aufschlüsselt nach männliche und weibliche Studierende, dann sieht man sogar, dass es bei den weiblichen Studierenden nochmal deutlich mehr sind. Da sind schon 3 von 4. Das heißt, eine wirklich hohe Anzahl, wenn man sich dann die Kohorte anguckt, die das ganze Studium durchlaufen haben, im Vergleich zu jetzt Medizinstudierenden als Gesamtpopulation.
Ich finde es echt erschreckend, muss ich sagen. Also 3 von 4 bei den Frauen, 66% insgesamt. Du hast gerade schon gesagt, es gibt eine Zunahme kontinuierlich, je weiter das Studium fortschreitet. Woran liegt das? Also, dass am Anfang in der Vorklinik es noch nicht so viel ist und dass im PJ dann tatsächlich so viel?
Ich meine, man muss sagen, man hat einfach quasi mehr Zeit, Fällen ausgesetzt zu werden natürlich. Das muss man auch rechnen. Also die, die im PJ waren, da sind natürlich welche dabei, die haben sexuelle Belästigung schon in der Vorklinik erlebt. Wir haben uns aber auch angeguckt, in welchen Veranstaltungen kommt das gehäuft vor. Und da sind es eben vor allem die praktischen Veranstaltungen, also Pflegepraktikum, Formulaturen, das PJ. Und klar, wenn man 3 Monate Pflegepraktikum hat, 4 Monate Formulaturen und dann ein ganzes Jahr PJ, dann ist man im PJ natürlich noch gefährdeter, einfach weil man mehr Zeit in der praktischen Veranstaltung verbringt.
Von wem geht denn die sexuelle Belästigung aus? Also wer sind Täter, Täterinnen auch?
Also was man dazu sagen muss, ist, dass eine Person, die jetzt angegeben hat oder betroffen hat, war selten nur einmal betroffen. Also oft sind das mehrere Fälle. Deswegen überschneidet sich das so ein bisschen, wenn man jetzt sich die Fallzahlen anguckt von den TäterInnen. Von den Betroffenen haben nämlich 94% angegeben, dass sie PatientInnen als TäterInnen erlebt haben. Also sehr, sehr, sehr viele. Aber auch KommilitonInnen sind häufig TäterInnen. Das haben 69% angegeben. Und das war zum Beispiel was, was uns ein bisschen in Anführungsstrichen überrascht hat, weil es einfach in vorherigen Studien nicht so aufgegriffen oder einfach nicht abgefragt wurde. Und das ist auch was, ja, was uns jetzt irgendwie als BVMD so ein bisschen ja, geschockt hat und wo wir auch irgendwie unsere Schlüsse noch draus ziehen müssen, zu gucken, okay, wir haben auch innerhalb der Peer Group sozusagen TäterInnen und das sind nicht immer nur die Fach- oder Oberärztinnen und Ähnliches, von denen sexuelle Belästigung ausgeht. Das wäre aber so die drittgrößte Tätergruppe sozusagen. Das sind die Fach- und Oberärztinnen mit 64%. Das sind so die 3 häufigsten genannten TäterInnen.
Mir kommt es in dem Zusammenhang rein sprachlich ein bisschen merkwürdig vor zu gendern, weil in meinem Kopf sind das männliche Täter. Aber was habt ihr rausgefunden? Ist es tatsächlich so? Also geht sexuelle Belästigung in der Hauptsache von Männern aus oder stimmt das vielleicht gar nicht?
Es kommt so ein bisschen drauf an, wer betroffen ist. Das haben wir uns natürlich auch angeschaut. Und zwar ist es so, dass wenn man sich jetzt die Frauen als Betroffene anschaut, dass da wirklich, eigentlich kann man schon sagen, ausschließlich männliche Personen TäterInnen sind oder Täter dann in dem Fall sind. Bei den Männern ist das anders. Da ist es so, dass es tatsächlich ein gemischtes Bild ist. Also sowohl männliche Personen als auch weibliche Personen. Da gibt es kein so klares Bild, wer für die sexuelle Belästigung quasi ja, als Täter in Frage kommt. Aber wenn man sich jetzt nur die Frauen anguckt, dann sieht man, dass es wirklich eigentlich ausschließlich Männer sind.
Über was für Vorfälle sprechen wir da eigentlich? Also was habt ihr untersucht? Was fällt unter sexuelle Belästigung und was für Tatvorfällen sind die Betroffenen ausgesetzt?
Also wir haben auch am Anfang tatsächlich eine Begriffsdefinition vorgegeben, was denn sexuelle Belästigung überhaupt ist. Und das ist auch ganz, ganz spannend, weil neben den Personen, die angegeben haben, betroffen zu sein, haben auch 15% der Teilnehmerinnen angegeben, dass sie sich unsicher sind. Sprich, sie können die Vorfälle gar nicht einordnen. Das darf man auch nie hinten vorlassen in der ganzen Geschichte, ist, dass es eine wirklich große Anzahl an Personen gibt, die die Vorfälle, die sie erlebt haben, nicht richtig einordnen können. Das heißt, da fehlt es auch einfach an Aufklärung. Wir haben dann die Formen in vier Gruppen unterschieden. Also in eine verbale Form, sprich in gesagten Worten, in nonverbale über Gesten, Blicke, über wirklich physische Übergriffe zu digitalen Formen, sprich Nachrichten, das Zeigen von Bildern etc. pp. Das häufigste davon sind verbale Sachen. In der Form haben 97,7% der Personen erlebt, gefolgt von nonverbal mit 84%, aber auch physische Übergriffe haben tatsächlich 63% erlebt, was wirklich, wirklich häufig ist und uns auch überrascht hat, dass das so häufig ist.
Man muss es immer wieder sagen, ne? Also es überrascht uns ja irgendwie alle, dass es wirklich so häufig vorkommt und dass Medizinstudierende in diesem Ausmaß dem Thema sexuelle Belästigung ausgesetzt sind. Wie verteilt sich das auf unterschiedliche Fachrichtungen? Ist es überall gleich oder habt ihr Unterschiede festgestellt?
Wir haben Unterschiede festgestellt. Am häufigsten betroffen sind quasi die Fachgebiete Chirurgie und Innere Medizin, wobei man sagen muss, dass die Chirurgie dabei nochmal deutlich häufiger betroffen ist. Chirurgie und Innere sind natürlich die großen Fächer im Studium, die nehmen mehr Zeit ein, die haben beide ihr eigenes PJ-Tertial, also das muss man schon auch so im Kontext sehen, jetzt im Vergleich mit allen anderen Fachgebieten. Aber in der inneren Medizin waren zum Beispiel 47% der Leute betroffen versus 65% in der Chirurgie. Also man sieht schon, obwohl die Fächer gleich viel Anteil im Studium einnehmen, dass die Chirurgie da ein größerer Hotspot ist. Und da haben wir sogar beides aus anderen Studien tatsächlich schon bekannt war. Auch nochmal unterschieden in die unterschiedlichen chirurgischen Disziplinen, wo dann eben die Orthopädie, Unfallchirurgie, aber auch die Allgemeinchirurgie nochmal deutlich häufiger drin vorkommen. Aber auch wenn man sich nur die in Anführungsstrichen kleineren Fachgebiete anschaut, sieht man auch da Unterschiede. Also da sind so die Spitzenreiter die Allgemeinmedizin, die Gynäkologie und die Anästhesie. Also auch da sieht man Unterschiede zwischen den Fachgebieten.
Wir gucken mal ans andere Ende des Spektrums. Was ist denn am wenigsten betroffen?
Da muss ich tatsächlich einmal ganz kurz spicken. Nach dem, was wir erfragt haben, selten betroffen ist die Augenheilkunde, die Kinderheilkunde und die HNO. Das sind so die drei, die bei uns auf der Skala erfreulicherweise unten stehen.
Ich finde das überraschend, muss ich sagen, dass es da so deutliche Unterschiede gibt. Also diese Sache ist klar, Innere und Chirurgie haben ein eigenes Tertial im PJ. Das erklärt es ein bisschen, aber kann mir vorstellen, dass es auch andere Ursachen gibt, oder? Wie seht ihr das?
Ja, also man vermutet natürlich, dass vor allem hierarchische Systeme, Machtstrukturen quasi das Ganze begünstigen, weil das eben eine Kultur schaffen kann, in der sowas quasi institutionell oder strukturell ist und einfach häufiger vorkommt. Was natürlich auch ein Faktor in gewissem Maß ist, ist halt natürlich das Geschlechterverhältnis, wie viele Personen, wenn wir uns irgendwie zurückerinnern, dass von den weiblichen betroffen halt die meisten Personen männliche Täter waren. Dann gibt es dann natürlich auch Unterschiede in den Fachgebieten, die so eine Struktur begünstigen können. Aber eigentlich als größter Risikofaktor werden hierarchische Strukturen gesehen.
Dann lass uns mal auf die Betroffenen schauen. Also das bleibt ja wahrscheinlich nicht folgenlos, wenn man während der Ausbildung, während des Studiums solche Erfahrungen macht. Was bedeutet das für die Betroffenen? Was für Folgen hat es?
Kann man natürlich so ein bisschen unterscheiden in akute Folgen und irgendwie auch langfristige Folgen, die daraus resultieren. 68% haben angegeben, dass sie als Konsequenz auf diese Situation Personen oder Situationen gemieden haben. Das ist irgendwie sehr gut nachvollziehbar. Okay, ich versuche dieser Person aus dem Weg zu gehen. Kann natürlich irgendwie auch ein Problem sein, wenn das Patient, eine Patientin auf Station ist, die sehr, sehr lange da ist, oder wenn das ein Vorgesetzter ist, auf den man irgendwie angewiesen ist, macht es natürlich schwierig. Ungefähr die Hälfte hat auch angegeben, dass es Auswirkungen auf ihr psychisches Wohlbefinden hat, also dass es sie wirklich auch einfach dauerhaft beeinträchtigt, so wie sie sich irgendwie in ihrem Alltag fühlen. Und was man auch nicht außen vor lassen kann, sind die Auswirkungen einfach auf die Wahl von der Fachweiterbildung. Also klar, wenn ich in einem einfach dreimal sexuell belästigt, in dem anderen Fach sind alle freundlich und nett zu mir, dann hat das natürlich Auswirkungen. Das geben die Studierenden auch an. Das heißt, es ist auch relevant für irgendwie die Nachwuchsgewinnung. Und auch knapp 60% sagen, okay, es hat einen Einfluss, wo wähle ich meinen Arbeitsplatz, wo gehe ich hin? Und das darf man natürlich auch nicht außen vor lassen, wenn man motivierte, gute Studierende irgendwie als Nachwuchs gewinnen will, dass es natürlich ein Umfeld ist, in dem niemand gerne arbeitet.
Ja, ne, also das hat auch Auswirkungen, dass zum Beispiel Medizinstudierende vielleicht die Chirurgie seltener wählen, weil sie in dem Bereich entsprechende Erfahrungen gemacht haben, oder? Also entsprechend sollte man ja meinen, die gucken sich das mal an und sehen, wir haben hier ein Problem, auch was ganz konkret mit der Nachwuchsgewinnung zu tun hat. Siehst du das zum Beispiel bei den Fachgesellschaften oder in den Kliniken, dass man sich darum mal kümmert?
Ah, es ist so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe da noch kein so gutes Muster erkannt. Es gibt Personen, die beschäftigen sich schon länger mit dem Thema. Die freuen sich natürlich über jeden Vortrag, den wir halten oder über alle neuen Daten irgendwie rauskommen, weil sie auch damit arbeiten können. Es gibt aber auch ehrlicherweise viele Leute, die sagen, ja, ist jetzt, also die da nicht so ganz das Problem irgendwie drin sehen. Und das ist dann natürlich immer schade, vor allem wenn man sieht, ja, welche Auswirkungen das auf unseren Nachwuchs hat.
Ja, gerade wenn wir über doch so relevante Zahlen reden, es ist ja nun kein Minderheitsproblem, sondern die Mehrheit der Studierenden macht deiner Erhebung zufolge solche Erfahrungen, ne?
Ja.
Wenn es um die Belastung nach den Vorfällen und um die Folgen geht, siehst du da Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Also wir konnten in unserer Erhebung zeigen, dass Frauen im Schnitt belasteter sind durch sexualisierte Belästigung. Jedoch konnte man das korrelieren mit, wie häufig ist man betroffen. Und man sieht eben, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind und dass das Ganze nicht auf Basis des Geschlechtes eine höhere Belastung ist, sondern auf Basis von, wie häufig ist man davon betroffen. Also die Betroffenheit davon wirkt sich auf die Belastung aus. Das ist der Hauptfaktor.
Jetzt kann man ja, wenn man von sexueller Belästigung betroffen ist, es auch melden oder anzeigen. Was seht ihr da? Also wie häufig passiert das, dass tatsächlich bei offiziellen Stellen gemeldet wird, ich bin von sexueller Belästigung betroffen?
Ja, das ist selten oder das ist die absolute Minderheit tatsächlich. Von jetzt den Personen, die bei uns betroffen waren, also von dieser Gesamtkohorte, haben nur 12,7% der Leute einen Vorfall oder mindestens einen Vorfall gemeldet. Wir können nicht genau sagen, ob die dann jeden Vorfall gemeldet haben oder ob das nur ein einzelner war. Das heißt, man muss auch sagen, bei den Fakultäten selber kommt dann natürlich weniger an. Also nicht jeder Vorfall, der irgendwie passiert, kommt an irgendeiner offiziellen Stelle an. Da ist eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer, die natürlich durch solche Studiendaten so ein bisschen aufgezeigt werden kann. Aber bei den Personen, die das bearbeiten, kommt bei weitem nicht jeder Fall an. Wir haben so ein bisschen angeguckt, was gibt es da für Faktoren, die irgendwie eine Meldung begünstigen oder halt vielleicht auch nicht begünstigen. Und was man gesehen hat, ist, dass eher Personen melden, die mehr davon belastet sind, aber auch Personen, die in einem höheren Fachsemester sind oder eine Vorausbildung hatten. Also irgendeine Art von zum Beispiel Gesundheits- und Krankenpflege vorher gelernt, bevor man ins Medizinstudium gestartet hat, was ja auch irgendwie spannend ist und was so ein bisschen ja wieder dieses hierarchische slash Machtgefälle quasi aufzeigt, dass halt eher Personen Dinge melden, die im System etablierter sind oder sich schon besser auskennen. Das konnten wir auf jeden Fall auf unseren Daten belegen.
Oder ein bisschen älter und ein bisschen mehr Lebenserfahrung?
Könnte man auch sagen. Also ob das dann die Lebenserfahrung ist oder ob das das System kennen, wissen, was ist mein Standing? Ich habe schon 5 Jahre irgendwie parallel in dem Bereich gearbeitet, kann natürlich auch ein Faktor sein, der einen eher dazu bringt, zu sagen, okay, nein, so geht's nicht.
Aber was denkt ihr denn, woran liegt's, dass tatsächlich von so vielen Fällen am Ende so wenige gemeldet werden?
Es gibt tatsächlich viele Faktoren, die da so ein bisschen mit einspielen können. Erstmal haben recht viele Personen angegeben, dass sie sich einfach unsicher sind in der Einordnung von dem Vorfall. Da sind wir wieder beim Problem. 15% wissen nicht, ob das sexuelle Belästigung war oder nicht. Aber auch im Hinblick auf die Meldung haben sogar 72% der Leute angegeben, sie sind sich unsicher in der Einordnung von dem Vorfall, ob sie das melden sollten oder nicht. Und was natürlich ein großer Faktor ist, ist, was erwartet man, was daraus passiert? Also, wenn das Gefühl herrscht, aus dieser Meldung passiert nichts, sie wird zwar aufgenommen, aber es ziehen sich keine Konsequenzen daraus, dann geht man vielleicht auch eher diesen Weg nicht, weil man sich denkt, okay, das bringt sowieso nichts. Und das haben 62% der Betroffenen angegeben, dass sie halt nicht erwarten, dass daraus was passiert und deswegen auch nicht melden. Und was man auch nicht vergessen darf, die Hälfte der Leute war sich einfach unklar, über die Meldewege. Das heißt, sie wussten gar nicht, an wen wende ich mich denn überhaupt. Und das ist ein ganz großes Problem, was wir vor allem bei den Medizinstudierenden haben, weil die halt an zu vielen Orten sind. Also sie haben natürlich einerseits ihre Universität, es gibt die medizinische Fakultät, dann ist man für ein PJ-Tertial an der Uniklinik, fürs nächste PJ-Tertial am Lehrkrankenhaus. Und alle haben zwar irgendwie irgendeine Struktur, die sich damit beschäftigt, aber so richtig klar ist es in den seltensten Fällen, an wen darf ich mich als Studi jetzt eigentlich wenden, wer ist dafür zuständig, wer kümmert sich darum. Gerade wenn ich jetzt eigentlich irgendwie an einem Lehrkrankenhaus in meinem Dorf zu Hause sozusagen bin, an wen wende ich mich da? Und diese Unklarheit bedingt natürlich auch, dass bevor man sich da 2 Wochen selber mit beschäftigt, an wen wende ich mich überhaupt, dann sich vielleicht auch an jemanden zu wenden.
Ist bitter, ne? Also, dass es wirklich teilweise um Strukturen geht, die man verbessern könnte. Wie könnte man sie denn verbessern? Also, was empfehlt ihr, um Strukturen zu schaffen, die es leichter machen, Vorfälle zu melden?
Wir haben zum Beispiel neben dem Fragebogen, die wir an die Fakultäten rausgeschickt haben, auch selber eine Internetrecherche gemacht. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, jede Uni hat noch irgendwie ein Intranet, auf das wir natürlich nicht zugreifen können. Aber wir haben auch selber mal geguckt, wie sieht eigentlich jede Website aus? Jetzt von den Gleichstellungsbeauftragten oder von der Fakultät selber, was findet man dazu eigentlich? Und was man halt sagen muss, ist, dass man auch wenig Informationen bekommt. Also es ist selten so, okay, du kannst dich jetzt genau an diese und diese Institutionen wenden oder dieser Person schreiben. Es ist oft unklar, kann man das anonym machen, kann man das nicht anonym machen? Was passiert überhaupt mit dieser Meldung? Werde ich nur beraten oder trete ich hier gleich ein riesen Beschwerdeverfahren los, wo dann irgendwie jeder im Anschluss verhört wird? Also es fehlt auch einfach so ein bisschen an Transparenz für die Personen, die was melden möchten. Und das ist, glaube ich, was wir uns auf jeden Fall wünschen würden, dass man da so ein bisschen versucht, die Meldewege klarer zu machen, auch auf die hinzuweisen. Also zum Beispiel, was sich so ein bisschen etabliert hat in den Studierendenvertretungen, ist am Anfang von Veranstaltungen auf inzwischen bestehende Awareness-Teams und so hinzuweisen. Hallo, es gibt dieses Team, ihr könnt das über diese Nummer kontaktieren, eure Fälle werden anonym behandelt. Ihr könnt euch mit XYZ an uns wenden und das quasi zum Beispiel von einer BVMD-Veranstaltung machen wir das. Manche Fachschaften machen das vorerst die Wochen und ähnlich könnte man das ja auch als Fakultät handhaben, indem man sich eine erste Woche hinstellt oder bei einer PJ-Einführungsveranstaltung und halt einfach mal hinweist, hey, wenn euch das passiert, so ihr seid eine gefährdete Gruppe, wir wünschen euch das nicht, aber es kann passieren, dann ist das die Anlaufstelle. Ihr könnt zu uns kommen, um euch Beratung zu holen, ihr könnt zu uns kommen, um etwas zu melden. Aber ihr könnt zum Beispiel auch anonym von einem Vorfall erzählen und wir schauen erstmal, was passiert. Also überhaupt erstmal klar zu machen, welche Strukturen gibt es und was umfassen die eigentlich?
Wenn wir über Konsequenzen für Täter, Täterinnen sprechen, was passiert denn da schon? Also wenn wir mal davon ausgehen, ein Vorfall wird gemeldet, man weiß auch, wer es war. Womit muss die Person denn dann rechnen? Geht es bis hin zur Entlassung oder was passiert da bei dem?
Das ist so ein bisschen schwierig, weil da sind wir wieder bei dem Problem, dass es häufig gar nicht bekannt, was passiert aus diesen Vorfällen eigentlich. Also die werden gemeldet, die landen dann bei einer Institution, die sich damit beschäftigt. Oft sind es irgendwie die Gleichstellungsbeauftragten. Und dann ist das von Fakultät zu Fakultät total unterschiedlich, wie das irgendwie aussehen kann. Dinge, die jetzt irgendwie an uns herangetragen wurden oder die man die so mitbekommt, irgendwie laufen, ist natürlich klar irgendwie auch ein Gespräch in unterschiedlichen Formen, also manchmal mit den Betroffenen, manchmal ohne die Betroffenen. Da gibt es keine klaren deutschlandweiten Vorgaben, wie das gerade abläuft. Und dann ist es unterschiedlich. In manchen Situationen gibt es irgendwelche verpflichtenden Schulungen, aber es gibt auch schwere Fälle natürlich, wo dann Personen entlassen werden, erstmal auf Zeit, bis Vorfälle geklärt sind oder auch dauerhaft. Aber das ist die absolute Ausnahme. Also davon kriegt man sehr, sehr, sehr wenig mit. Die meisten Meldungen ist nicht so ganz klar, was irgendwie daraus wird. Und das ist natürlich auch ein Problem. Und das wünscht man natürlich vor allem den Betroffenen, dass die dann irgendwie eine Rückmeldung bekommen. Und was wir aber auch sagen, wo wir eigentlich noch mehr Handhabe sehen, ist natürlich auch die Personen, die in der Leiter irgendwie nach oben steigen, also sowohl Dozierende, die natürlich viel in Kontakt mit Studierenden sind, aber auch Führungskräfte jeglicher Art, dass man da ja auch präventiv arbeiten könnte. Das heißt, bevor es zu diesen Vorfällen kommt, bei entsprechenden Seminaren, Fortbildungen, Workshops oder Ausbildungen darauf hinzuweisen, das Thema in einer Session quasi bekannt zu machen, aufzuzeigen, wie sieht das Ganze irgendwie aus, wie kann man selber auch tätig werden, wie kann man Menschen auffangen, also präventiv tätig zu werden, auch bei diesen Personen, die da häufiger oder gehäufter als TäterInnen agieren können.
Jetzt wäre es natürlich am schönsten, wenn es überhaupt keine entsprechenden Vorfälle mehr gäbe, ne? Und da können natürlich auch die Kliniken oder die Fakultäten etwas tun, nehme ich mal an. Was empfiehlt ihr da? Also wie kann man verhindern als Institution, dass es überhaupt zu sexueller Belästigung kommt? Oder ganz verhindern wird man sich können, aber weniger zumindest.
Ja, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir noch sehr, sehr weit davon entfernt sind, die Fälle wirklich zu verhindern. Leider. Ich glaube, der Punkt, an dem wir gerade noch sind, ist überhaupt das Problem anzuerkennen, also das irgendwie an die entsprechenden Stellen zu bringen und ja wirklich verständlich zu machen, das ist ein Problem, da muss was getan werden. Was man sonst natürlich empfiehlt oder wünscht, wo jetzt einige Kliniken zum Beispiel auch mit anfangen, ist eine Null-Toleranz-Kultur quasi zu etablieren. Also wirklich zu sagen, okay, wir dulden das nicht, das wird geahndet. Klar, damit das funktioniert, müssen Vorfälle halt auch geahndet werden. Also das ist natürlich auch was, wenn man sieht, okay, meine entfernte Bekannte hat einen Vorfall gemeldet, das hat wirklich zu einer Konsequenz geführt, ist natürlich auch was, was einen Effekt hat. Sowohl auf Personen, die vielleicht dann sich mehr trauen, Dinge zu melden, wenn sie sehen, okay, es entsteht eine Konsequenz daraus, aber natürlich auch für TäterInnen, die das halt nicht Tag ein, Tag aus weitermachen und sehen, okay, kann ich ja machen, passiert ja nichts, sondern halt auch darüber in gewisser Weise einen abschreckenden Effekt haben und natürlich auch zu sensibilisieren. Also wenn man jetzt an den klassischen Patienten denkt, der irgendwie mit 90 Jahren da lapidar seit 20 Jahren seine Sprüche klopft und das aber halt machen kann, weil es halt so durchgeht, wenn da halt überall in der Klinik Plakate hängen, die das halt aufzeichnen oder darauf sensibilisieren, hat das natürlich auch einen Effekt auf die Einzelperson. Und das ist so ein bisschen was, wo man ansetzen kann, wo einige jetzt auch anfangen anzusetzen, wo aber natürlich vor allem jetzt, wenn man spezifische Studierende anschaut, auch noch Luft nach oben ist.
Habt ihr Beispiele, wo das schon ganz gut läuft?
Leider nicht so wirklich für Studierende. Also es gibt ein paar Kampagnen. Ich selber arbeite an der Uniklinik in Baden-Württemberg. Da gibt es jetzt eine Kampagne, die nennt sich Klare Kante gegen sexualisierte Belästigung. Das ist wirklich präsent. Das sieht man, das hängt überall in der Klinik. Da gibt es Postkarten, da gibt es Plakate, da gibt es Flyer dazu. Da tut sich was so, aber das sind halt die Unikliniken in Baden-Württemberg. Das kommt nicht bei jedem Lehrkrankenhaus an. Aber für Studierende spezifisch fehlt es so ein bisschen. Es gibt zwar für alle Studierende eine Stelle, an die sie sich irgendwie wenden können, von Fakultätenseite aus, aber das kommt bei den Studierenden noch nicht gut genug an.
Jetzt seid ihr ja letzte Woche oder vor kurzem mit den Ergebnissen auch an die Öffentlichkeit gegangen. Was gab's für Feedback, also auch von Seiten der Fakultäten, auch von anderen Studierenden? Was habt ihr da gehört?
Wir haben das natürlich im Vorfeld schon an die Fakultäten geteilt und so ein bisschen schon darauf aufmerksam gemacht. Von Studierenden kriegen wir eigentlich nur positives Feedback. Die bedanken sich, die freuen sich zu sehen, dass sie kein Einzelfall sind, sondern dass es einfach ein häufiges, ein strukturelles Problem ist, dass es nicht ihnen so geht. Das hilft natürlich irgendwie auch, damit umzugehen. Wenn man jetzt an die Studierendenvertretungen denkt, auf den lokalen Ebenen sind die einfach dankbar, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt Daten, wir können jetzt zu XYZ gehen und können zeigen, hallo, das ist ein Problem, schaut euch das bitte an. Bei den Fakultäten und Dekanaten, die sind oft so ein bisschen überrascht auch, wie groß das Problem ist, wie natürlich irgendwie viele Personen und auch noch so ein bisschen, ja, irgendwie unsicher, würde ich fast sagen, wie man damit irgendwie besser umgehen kann. Oder eine Frage, die mir zum Beispiel schon 2-3 Mal gestellt wurde, ich so, ja, warum kommen die Studierenden denn nicht zu mir und besprechen das mit mir, ist was, dem ich schon häufiger begegnet bin, wo man dann auch sagen muss, okay, wie wurden denn die Studierenden überhaupt darüber informiert, dass sie sich an sie wenden können? Und da hört es dann halt oft auf. Das heißt, da fehlt es auch einfach an Informationen. Und es gibt aber natürlich auch einzelne Personen, die sagen, ja, das Problem ist ja überall so oder sie sehen da jetzt irgendwie nicht die Notwendigkeit, da irgendwie im Gesundheitssystem groß was zu ändern, wo wir natürlich sagen, okay, das ist einfach ein sehr gefährdeter Bereich, das zeigen die Daten und da muss man sich auch an die eigene Nase fassen und das Problem auch mit angehen.
Jetzt gab es ja relativ zeitgleich auch die Studie vom Marburger Bund, die quasi nach dem Studium für die Ärztinnen und Ärzte zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Würdest du sagen, es ist ganz speziell ein Problem im Gesundheitswesen, was nochmal anders ist als gesamtgesellschaftlich?
Ja, wir haben halt natürlich ein anderes Umfeld im Gesundheitswesen. Es ist ein generell ein hierarchisches System. Es ist ein sehr stressbehaftetes System. Und es ist ein System, das halt auch von Machtmissbrauch so ein bisschen geprägt sein kann. Das hat ja der Marburger Bund gezeigt in der Umfrage, die jetzt an Ärztinnen ging, wo das eben 49% der Leute angegeben haben. Und auch sexualisierte Belästigung ist da häufig gemeldet worden. Übrigens mit sehr ähnlichen Meldequoten wie jetzt bei der Erhebung der Studierenden. Also das deckt sich sehr. Auch wenn man anschaut, also die Unikliniken in Baden-Württemberg haben eine Umfrage unter medizinischem Fachpersonal gemacht und da sind Ärztinnen wahnsinnig häufig betroffen, aber auch Pflegekräfte, die ja mit ähnlichen bis höheren Fallzahlen davon betroffen sind. Also man kann schon von einem Gesamtproblem im Gesundheitssystem sprechen und da sind mit Sicherheit nicht nur Medizinstudierende und Ärztinnen und Pflegekräfte betroffen, das wird den Physiotherapeutinnen, Logopädinnen, Ergotherapeutinnen und allen anderen Personen, die da drin arbeiten, ähnlich gehen. Die haben halt vielleicht keine so großen Erhebungen, wie wir sie jetzt haben, aber ich glaube nicht, dass die Zahlen da deutlich kleiner sind.
Warum gerade das Gesundheitssystem?
Das ist eine gute Frage. Man muss natürlich sagen, es ist ein System, in dem wir sehr nah generell an manchen arbeiten. Also das ist so ein bisschen was, was wir zum Beispiel auch vermuten, warum die Gynäkologie, das ist das Fachgebiet, in dem ich jetzt gelandet bin, auch häufiger betroffen ist, ist natürlich, dass es ein Fachgebiet ist, in dem man im Schnitt ja für Patientinnen quasi schon häufiger Grenzen überschreitet. Also wir sind ja viel, viel, viel näher nochmal dran als jetzt bei einer Untersuchung von der Lunge oder der Niere, wenn wir jetzt irgendwie an die Geschlechtsorgane denken. Das heißt, da besteht einfach eine andere Kultur und das kann man auch Gesamtgesundheitssystem sagen. Wenn man das jetzt mit anderen Berufsgruppen vergleicht, dann sind wir natürlich ganz automatisch intimer an Situationen dran. Das ist, glaube ich, irgendwie der eine Faktor, der das so ein bisschen begünstigt und der andere Faktor sind einfach die hierarchischen Systeme. Also wir sind in einem sehr hierarchischen System und das begünstigt einfach, dass solche Vorfälle vonstatten gehen sozusagen, weil das häufig einfach ausgeübt werden kann, ohne dass es eine Konsequenz nach sich zieht oder quasi in der Situation gelebt und akzeptiert wird.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es geht auch darum, erstmal darauf aufmerksam zu machen, es gibt dieses Problem. Da habt ihr ja mit eurer Studie jetzt einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Was erhoffst du dir jetzt als Konsequenz daraus, dass ihr wirklich mal den Finger darauf zeigt und sagt, hier, wir haben da ein Problem. Was sollte jetzt als nächstes passieren?
Also man muss daraus natürlich Konsequenzen ziehen. Nur sagen, okay, das ist ein riesengroßes Problem, bringt natürlich nichts. Was wir auch spannend fanden oder was wir gesehen haben in der Umfrage, die wir an die Fakultäten geschickt haben, waren, dass zum Beispiel 29 von den 34 Fakultäten angegeben haben, sie haben in irgendeiner Form schon Sensibilisierungskampagnen gemacht oder Empowerment-Maßnahmen angeboten. Und wir haben das auch die Studierenden gefragt und da haben es aber nur knapp 30% der Studierenden angegeben. Das heißt, man sieht eine riesengroße Diskrepanz zwischen, okay, wir haben da mal irgendwie was zu gemacht und was kommt eigentlich bei den Studierenden an? Und das ist natürlich was, was einem irgendwie auch zeigt, okay, die Maßnahmen, die wir ergreifen und die es gibt, jede Fakultät hat eine Stelle, an die man sich wenden kann. So, die gibt es, aber die sind halt nicht auffindbar. Oder die sind nicht niederschwellig genug oder sie sind nicht transparent genug. Da gibt es verschiedene Faktoren und das ist sicherlich auch von Meldeweg zu Meldeweg oder von Beratungsstelle zu Beratungsstelle unterschiedlich. Aber das muss man dann halt reevaluieren. Und dann muss man sich halt anschauen, okay, welche Angebote gibt es? Wie machen wir die transparent? Wie bringen wir die an die Studierenden heran? Und gleichzeitig aber auch in irgendeiner Art und Weise einen Feedback-Loop einbauen. Also werden die Studierenden denn überhaupt im Verlauf informiert, was denn daraus geworden ist, wenn man jetzt wirklich was gemeldet hat? Wenn man davon nie wieder was hört, dann ist es natürlich, ja okay, dann habe ich was gemeldet, aber was passiert daraus, gibt dann natürlich auch kein gutes Gefühl. Genauso, wenn man überhaupt nicht weiß, was bietet mir diese Struktur. Viele Studierende wollen nämlich primär auch einfach eine Beratung, erstmal für sich selber, um damit irgendwie vielleicht auch psychisch und sozial irgendwie klarzukommen. Da geht es nicht immer nur um die Meldung, sondern manchmal auch einfach darum, einen Vorfall einzuordnen, Perspektiven zu bekommen. Mache ich vielleicht mein nächstes Praktikum irgendwo anders? Wie könnte eine Meldung überhaupt aussehen? Nicht jede Person möchte ja jeden einzelnen Vorfall zwingend melden, aber viele möchten eine Beratung dazu. Und wenn das nicht klar ist, was die entsprechende Institution anbietet, dann wird es halt eben auch nicht in Anspruch genommen. Und da ist noch viel Luft nach oben.
Wenn du mal in die Glaskugel guckst, so, ich mach mal einen kleinen Zeitraum in 5 Jahren. Was sollte sich verändert haben? Also auf der Grundlage der Ergebnisse, die ihr jetzt habt, wenn man jetzt sagt, wir als Gesundheitssystem, wir als Kliniken, wir als Fakultäten, wir nehmen das ernst, wir tun jetzt etwas. Was wünschst du dir?
Ich glaube, ich würde mir für die Studierenden wünschen, dass sie Hilfsangebote sichtbar gemacht bekommen und auch nicht in einer Kampagne, die dann irgendwie 2 Monate geht, weil das sehen dann halt die Leute, die dann in dem Zeitraum durch den Hörsaal laufen, aber halt die Studierenden vom nächsten Jahrgang quasi schon nicht mehr, dass darauf regelmäßig auf Veranstaltungen aufmerksam gemacht wird, dass sie auch wissen, was leisten diese Stellen und was passiert im Verlauf. Das ist so die eine Sache. Also man muss dieses sowohl Melde- als auch Unterstützungssystem einfach ausbauen und auch mehr an die Leute sozusagen bringen. Und ich glaube, die andere Geschichte ist, dass man Konsequenzen braucht. Also diese Vorfälle und Übergriffe, die müssen Konsequenzen haben und die müssen auch bekannt sein. Und es muss den Leuten auch rückgemeldet werden, was da passiert. Dass man so ein bisschen diese Kultur shiftet und auch bei den Leuten, die dann in dem System sind, ja einen anderen Umgang damit zu schaffen. Dass man halt nicht das beobachtet und irgendwie nebenan am OP-Tisch steht, sondern dass dann halt der Assistenzarzt, der Facharzt, der Oberarzt halt dann in der Situation sagt, nein, so geht's einfach nicht. Das ist was, was leider noch viel zu selten passiert, was aber einen großen Effekt haben kann, wenn man diese Unterstützung bekommt von anderen Personen, weil es eben häufig als selber betroffene Person nicht so einfach ist, in der Situation Worte dazu zu finden, was auch in Ordnung ist. Aber es ist ja selten so, dass wir ganz alleine im Raum stehen in diesem Beruf. Und ich glaube, da brauchen wir mehr Leute, die Worte dann dafür finden und das dann auch anprangern.
Vielen lieben Dank, Michelle, für diese spannenden Einblicke in eure Studie. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Folge von Operation Karriere, dem Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Wer in Zukunft keine weiteren Folgen mehr verpassen möchte, abonniert unseren Podcast am besten in einem Podcast-Portal nach Wahl. Und bei Fragen und Anmerkungen freuen wir uns über Nachrichten. Die Adresse ist service@operation-karriere.de.